SWR 2 Zeitgenossen.
Es ist einfach mit ihr, sagen die einen, sie sei unkompliziert, zuverlässig und diszipliniert. Andere meinen, es sei ganz schön schwer mit ihr. Immer schnell unterwegs, eine Kämpferin, die der Welt den Spiegel vorhält. Und dann gibt es die, die in ihr die Jahrhundertfrau sehen. Eine Maßeinheit geradezu. Margot Käßmann, evangelische Theologin, viele Jahre Frontfrau der evangelischen Kirche in Deutschland, heute Bestsellerautorin, Kolumnistin und überhaupt eine gefragte Zeitzeugin. Grüße Sie, Frau Käßmann.
Ja, ich grüße Sie auch.
Frau Käßmann, das sind ja ganz viele positive Zuschreibungen. Was ist denn nun eigentlich authentisch, um mal ein Wort zu benutzen, das ja immer sehr gern verwendet wird, wenn man jemanden beschreiben möchte?
Also ich denke, eine Selbstbeschreibung ist da etwas merkwürdig. Da zögere ich auch. Wenn Sie mich jetzt sehen, dann ist es so, dass ich mich sehr wohlfühle in dieser Zeit des Ruhestands. Ich bin dankbar, dass ich immer noch viel tun kann. Schreiben, haben Sie auch gesagt, Bücher vor allen Dingen, aber auch ab und zu ein Vortrag, eine Lesung, eine Predigt. Und dann spielen inzwischen tatsächlich meine 7 Enkelkinder doch eine recht große Rolle, gerade in Corona-Zeiten, in denen die Eltern gucken müssen, wie sie diese Idee Homeoffice und Kinderbetreuung könnte gleichzeitig gehen, in ihrer Realität umsetzen. Also das ist für mich auch eine neue Rolle, die mir aber viel Spaß macht.
Das heißt, ich kann mir Sie so vorstellen, dass Sie mit Ihren Enkelkindern lesen, spazieren gehen, sofern das möglich ist, oder zu Hause etwas malen?
Auf jeden Fall. Also ich bin nicht so die, so gerne Rollenspiele macht. Also jetzt bist du mal die Schülerin und ich bin die Lehrerin. Das ist etwas, was ich nicht so gerne mache. Aber Lego bauen finde ich super. Ja, und mich faszinieren die Neuesten. Das kannte ich auch noch nicht, diese Klebebilder. Also da können sie dann das Schloss, da können sie die Möbel reinkleben und anderes mehr. Also das sind schon interessante Beschäftigungen. Also, ja, lernst du immer noch was dazu.
Ja, schön. Und ich habe ja auch gesehen, Sie machen ja auch Kinderbücher zusammen, auch mit Ihrer Tochter, Lea.
Ja, das macht mir wirklich ganz viel Spaß, muss ich sagen. Meine Tochter Lea war eine ganze Zeit bei einem Kinderbuchverlag tätig und dann hat der Verlag, in dem ich veröffentliche, bin, gesagt, Mensch, hättet ihr nicht Lust, Kinderbücher zusammen zu machen? Und da sind wir jetzt seit ein paar Jahren dran. Also ich erzähle eher die biblischen Geschichten und Lea macht ihren kleinen Waschbären für die jüngeren Kinder, der dann nach Gott fragt oder nicht schlafen kann. Also das ist wirklich schön. Jetzt sind wir gerade dabei, Kinderlieder zusammenzustellen, weil ich finde es so wichtig für Kinder zu singen, dass du ein Lied hast, das du kennst, ein lustiges, aber auch ein trauriges, wenn es dir mal nicht so gut geht. Also da sage ich mal, ich habe mich in meinem Ruhestand noch keine Minute gelangweilt, glaube ich.
Hört sich danach an. Und ist es eigentlich schwieriger, so für Kinder Geschichten aus der Bibel zu erzählen?
Ich finde das gar nicht schwer, weil es sind ja Geschichten der Menschheit und auch der Menschlichkeit. Das sind so Grundgeschichten menschlicher Erfahrung. Also ich habe jetzt erzählt, wie Jesus geboren wurde. Dann war eins zum Thema Ostern, was Ostern geschah. Da habe ich ein kleines Mädchen genommen, das diese ganze Geschichte beobachtet, Rebecca, und aus der Kinderperspektive das sieht. Und ich habe auch den Karfreitag, das Kreuz, nicht ausgeklammert. Weil ich finde, dass Kinder doch sehr oft diese Fragen haben nach Tod, Sterben. Sie ahnen das ja, sie kriegen das am Rande auch mit und dann wird so getan, als brauchte man ihnen auf diese Fragen nicht zu antworten. Das ist mir schon wichtig. Beim Kirchentag hier in Hannover 2005 hatten wir das erste Mal ein Kinderzentrum und die Losung des Kirchentages war, wenn dein Kind dich morgen fragt, und wir haben da Kinderfragen gesammelt. Und fast ein Drittel drehten sich um Fragen von Sterben, Tod, Angst, Krankheit. Da, finde ich, dürfen die Erwachsenen auch nicht ausweichen.
Auf der anderen Seite finde ich es doch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, jetzt gerade wenn Sie die Karwoche nehmen. Also wir haben den Karfreitag mit dem Sterben Christi am Kreuz. Das ist schon auch eine sehr dramatische Sache. Und dann die Auferstehung. Das ist ja nur etwas sehr Kompliziertes. Wie soll man etwas verständlich machen, was eigentlich auch ja nicht nachzuweisen ist in irgendeiner Form? Das ist, macht man ja heute auch ganz viel mit Kindern, so naturwissenschaftliche Experimente, um Dinge zu erklären. Also das geht ja nun gar nicht mit der Auferstehung.
Ja, aber ich denke, du kannst schon erzählen, Jesus ist gestorben. Kinder sind da doch sehr von bewegt. Sie erleben ja auch in der Corona-Zeit, jeden Tag werden heute Sterbezahlen bekannt gegeben. Sie fragen sich auch, habe ich bei meinem einen Enkel auch erlebt, der ist 5, der hat gesagt, ja, und du hattest dann auch eine Mutter und du hattest auch eine Großmutter und wo sind die jetzt? Und dann hat er gesagt, und du stirbst irgendwann auch, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ich sterbe auch irgendwann. Und ich habe gesehen, wie der kleine Junge das reflektiert hat. Da tickerte das richtig hinten im Kopf. Also ich denke, dem sollten wir nicht ausweichen. Und eine Frage, die mir eine Mutter mal gestellt hat, wie soll sie ihrer Tochter erklären, wie die Tochter, die 5 Jahre alt auch war und gefragt hat, wie sie die Mama findet, wenn die Mama mal tot ist. Und dann habe ich gesagt, ich denke schon, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Und wenn du jemanden sehr, sehr lieb hast, dann ist er nie völlig tot. Und das wissen wir Erwachsenen doch auch. Wenn wir einen Menschen erinnern, den wir geliebt haben, dann ist er auf einmal präsent. Ich habe das mit meinen Schwestern erlebt. Wir haben Kaffee getrunken und haben über unsere Mutter gesprochen, so intensiv. Mich hätte nicht gewundert, wenn sie tatsächlich auf einmal da präsent gesessen hätte. Also ich denke schon, über die Liebe können wir das erklären.
Wir sind in der Karwoche. Es ist schwierig im Moment auch, ehrlich gesagt, so ein Gespräch zu beginnen, das sich nicht mit Corona beschäftigt. Wir sind ja jetzt schon seit langem in einem Ausnahmezustand, muss man sagen. Hat das eigentlich was mit Ihnen gemacht? Hat Sie diese lange Zeit auch dieses Ausnahmezustandes verändert?
Verändert hat mich das nicht, das muss ich sagen. Ich denke auch, dass es für die Älteren einfacher ist als für die Jüngeren. Die Belastung für die Jungen ist doch enorm, denke ich, gerade in dieser Länge dieser Zeit, auch für die Kinder, die immer zu sich auswählen müssen, mit wem dürfen wir uns jetzt treffen. Und natürlich für die, die existenziell betroffen sind, weil sie nicht wissen, ob sie finanziell, beruflich das alles überstehen. Da denke ich, wir Älteren können uns doch da eher mal zurücknehmen und sagen, ich habe viel Freiheit gehabt in meinem Leben, wenn ich jetzt ein bisschen reduzieren muss, ist das für mich akzeptabel.
Also da muss man schon immer genau hingucken, höre ich daraus. Und wenn jetzt Karsamstag ist, Ostersonntag, wie viel Hoffnung und ja auch Leben steckt für Sie in diesem Osterfest 2021?
Für mich ist der Karsamstag schon ein besonderer Tag, muss ich sagen, weil in der Bibel darüber überhaupt nichts steht. Wir wissen, da stirbt Jesus am Karfreitag. Entsetzen, Angst, Trauer, auch Verleugnung. Und dann kommt erst der Ostermorgen. Da haben die Frauen auf einmal wieder die Energie, die Kraft zu sagen, doch, wir müssen ihn würdig bestatten. Und vielleicht ist dieser Karsamstag das besondere Symbol, es auszuhalten, aushalten müssen. Die Trauer, die Angst, nicht zu wissen, wie es weitergeht, das fällt keinem Menschen leicht. Aber die Hoffnung ist größer als die Angst. Das ist für mich als Mensch, aber auch als Theologin ganz wichtig. Die Hoffnung ist größer als auch der Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das sind ja alles Umschreibungen. Was Auferstehung genau bedeutet, wissen wir nicht. Aber ich fand, dass Heinz Zahnt, ein Theologe, den ich selbst dann 2003 bestattet habe, das mal schön ausgedrückt hat. Er hat gesagt, der Tod und die Auferstehung sind kein Rätsel, das wir irgendwie lösen können, sondern das ist und bleibt ein Geheimnis. Aber mit einem Geheimnis können wir leben, wenn wir Vertrauen haben. Das fand ich sehr tiefgründig, weil wenn du Gott Vertrauen hast, kannst du darauf vertrauen, dass der Tod nicht das Ende ist, kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Und wie es dann sein wird, wissen wir nicht.
Nun ist Ostern auch immer so dieser Zeitpunkt, da waren früher die Friedensbewegten unterwegs, die Friedensmärsche. Im Moment ist das natürlich schwierig, Corona-bedingt, dass auf der Straße größere Ostermärsche organisiert werden. Aber man muss natürlich auch sagen, im Prinzip haben die schon seit längerem an Zulauf verloren. Und wenn ich mich daran erinnere, also wir sind ja jetzt 2021 in einem Superwahljahr und wenn ich mich jetzt schon mal an die zurückliegenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erinnere, da hat das Thema Frieden zum Beispiel überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also man hat das Gefühl, das ist irgendwie gar nicht mehr auf der Tagesordnung. Haben wir es nicht mehr nötig, über den Frieden zu reden?
Doch, wir haben es sehr nötig, meine ich natürlich, weil die Aufrüstung nimmt zu, gerade im asiatischen Raum. China rüstet massiv auf. Da werden Milliarden und Milliarden in Rüstung gesteckt. Es gibt ja auch Ängste, könnte China beispielsweise versuchen, Taiwan anzugreifen und zu vereinnahmen. Wir müssen uns da nichts vormachen. Das Thema bleibt virulent und ich muss sagen, für mich bleibt auch in Deutschland virulent die Frage der Rüstungsexporte. Wir exportieren Waffen inzwischen auch an Länder, die in akuten Konflikten beteiligt sind. Nehmen wir jetzt mal Saudi-Arabien und den Krieg im Jemen. Ich denke, da ist es eine Illusion, so zu tun, als sei das Friedensthema nicht relevant. Für mich bleibt das hochrelevant und im Moment deckt Corona alles zu. Aber ich hoffe schon, dass die Friedensbewegung, wenn wir mal durch diese Krise irgendwie durch sind, auch wieder eine Stimme hat.
Sie sagen ganz spontan und auch sehr entschieden, natürlich, es ist wichtig, darüber zu reden. Aber trotzdem, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, Pazifismus ist so eine Leerstelle geworden. Also wenn man sich mal erinnert, vor 40 Jahren, da tummelten sich 300.000 Menschen auf der Bonner Hofgartenwiese, um gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen in Deutschland zu demonstrieren. Dann hatten wir ja die gewaltfreie Revolution in der DDR 1989 und dann nochmal 2003 eine 500.000 Menschen, die gegen den Irakkrieg aufgestanden sind. Also da sind ja richtig Massen mobilisiert worden. Was ist da eigentlich passiert? Haben Sie eine Erklärung, dass das Eintreten für den Frieden so eine, ja, finde ich, Leerstelle geworden ist?
Also bei den Demonstrationen, die Sie jetzt genannt hatten, war ich auch bei allen dabei. Genau. Und ich denke, der Irakkrieg hat es 2003 für uns in Deutschland nochmal so deutlich gemacht, es geht um die Frage unserer Beteiligung daran. Also wollen wir an einem solchen Krieg tatsächlich beteiligt sein? Und da war die glasklare Antwort der Bevölkerungsmehrheit ja nein. Und es ist weiterhin so, dass in Deutschland die Umfragen zeigen, dass eine Beteiligung auch an Auslandseinsätzen der Bundeswehr durchaus kritisch gesehen wird. Das Thema ist in den Hintergrund getreten. Natürlich einerseits wegen Corona, das habe ich schon gesagt, aber auch, weil die ganze Klimafrage so sehr im Vordergrund steht. Dann war die Frage, wie integrieren wir Geflüchtete in diesem Land, seit 2015 ganz dominant. Aber ich denke, in dem Moment, in dem da wieder eine existenzielle Verbindung gesehen wird, ändert sich etwas. Im Moment beispielsweise die Diskussion, wie gehen wir mit Denkmälern um? Wie gehen wir mit Statuen um? Was bedeuten eigentlich die Denkmäler für die Verstorbenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs? Da gibt es aktuelle Initiativen zu sagen, müssen wir das nicht mal hinterfragen. Du starbst als Held für dein Vaterland. Was heißt das eigentlich, wenn wir das mitten in unserem Dorf, in unserer Stadt stehen haben? Ich denke schon, dass diese Diskussion vorhanden ist, aber ich gebe Ihnen recht, sie ist nicht ganz vorne auf der Tagesordnung zurzeit.
Sie haben die Beteiligung Deutschlands an eben so friedenssichernden Maßnahmen angesprochen. So wird es ja oft bezeichnet. Und ich habe dann auch noch einmal Ihren Satz im Ohr. Nichts ist gut in Afghanistan 2010 bei Ihrer Neujahrspredigt. Der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und
dann, eingeschlagen wie eine Bombe ist natürlich.
Ja, ist jetzt auch wieder
eine interessante Rhetorik, ja.
Genau, dürfte man nicht sagen, aber er hat natürlich einen riesen Aufruhr verursacht, um das mal freundlicher zu formulieren. Die Leute waren wirklich auf dem Baum, weil sie sich ja so angegriffen fühlten und viele ja auch so einen Einsatz als einen gerechten Krieg ja auch sehen. Auch später war das ja mal dann noch in der Diskussion, was die Beteiligung anging, mit Blick auf die Gräueltaten des Islamistischen Staates. Also da ging es ja sogar so weit, dass die Leute gesagt haben, Frieden ist unterlassene Hilfeleistung. Und bis heute ist das ja immer noch nicht klar entschieden, auch wenn Sie das jetzt eben so ein bisschen angedeutet haben, dass viele Leute dagegen sind. Aber es ist eigentlich noch nicht ganz entschieden, ob so ein Krieg gerecht sein kann oder nicht doch gerechtfertigt sein muss angesichts bestimmter Gräueltaten. Sind Sie dann nicht dann doch so die hoffnungslose Pazifistin?
Also Pazifisten wird ja immer gesagt, dass sie keinen Realitätssinn haben. Nun möchte ich nochmal sagen, dass diejenigen, die militärische Einsätze befürworten, in der Geschichte auch nicht unbedingt die richtige Antwort hatten, wenn wir das historisch sehen. Ich muss sagen, dass ich bei dem Satz bleibe. Wenn Sie die ganze Predigt nochmal lesen, habe ich damals auch gesagt, nichts ist gut in Deutschland, wenn jedes sechste Kind in Armut aufwächst, ja, oder nichts ist gut in der Klimafrage. Aber das war damals, denke ich, so besonders brisant, weil 2009 im September unter einem deutschen Befehlshaber eben ein Bombenangriff stattgefunden hat auf zwei Tanklastwagen, bei dem extrem viele Zivilisten, vor allen Dingen auch Kinder, ums Leben kamen und in Deutschland auf einmal ein Bewusstsein da war, wir bauen da nicht nur Schulen für Mädchen und bohren Brunnen, das war ja immer die Begründung, ja, das könnte auch das Technische Hilfswerk machen, sondern wir befinden uns in einem Krieg. Und ich erinnere mich, dass ich angegriffen wurde, weil ich gesagt habe, das ist Krieg. Die Amerikaner haben da längst gesagt, it's war, es ist Krieg. Und ich finde schon, dass wir als Gesellschaft darüber diskutieren und nachdenken müssen. Und zwar nicht gegen die Bundeswehr gerichtet, das wurde mir ja damals vorgeworfen, sondern es waren gerade Soldaten, die bei mir in der Kanzlei waren und ihre Afghanistan-Erfahrung erzählt haben. Ein junger Mann, der erlebt hat, wie zwei Kameraden ums Leben kamen und fürs Leben traumatisiert und erschüttert war und sich gefragt hat, warum, wozu? Also ich wünschte mir, wir würden die Milliarden, die wir in Rüstung und Waffen investieren, wirklich mal investieren in Infrastrukturentwicklung, in Aufbau von Ländern, in friedensbildende Mediationsmaßnahmen. Das ist alles überhaupt noch nicht wirklich versucht worden.
Frieden hat ja auch noch eine viel größere Dimension. Es geht ja nicht nur um wirklich den Krieg, es geht ja auch um, sage ich jetzt mal, ein gutes Miteinander auskommen im eigenen Land. Also wir sind ja auch in einer Situation, gesellschaftlich gesehen, in der es ja so Strömungen gibt, auch die sehr aggressiv sind, auch wenig Toleranz manchmal gegenüber der anderen Meinung, Stichwort eben Internet und soziale Medien, da sozusagen friedensbildende Maßnahmen einzuleiten. Was wäre da für Sie zum Beispiel so ein Punkt, wo man ganz wichtig ansetzen müsste, wenn man so mit Blick auf diese gesamtgesellschaftliche Situation ja zu einem besseren Einvernehmen kommen sollte?
Zuallererst denke ich, dass wir in unserer Gesellschaft auch verbal abrüsten sollten. Ich finde erschreckend, wie menschenverachtend, ohne jede Würde, ohne jeden Anstand im Netz, und das nennt sich dann ja auch noch soziale Netzwerke, auf andere eingedroschen wird, ohne Zurückhaltung, auch mit vollem Klarnamen. Das war ja früher manchmal noch anonym. Ich schreibe manchmal solchen Menschen dann zurück und würde sagen, bei einem Drittel nützt es überhaupt nichts. Beim anderen Drittel fragst du dich, war das sinnvoll? Und es gibt aber so ein Drittel, mit denen kannst du dann doch in ein Gespräch kommen. Und das sollten wir versuchen. Also wir sollten uns nicht derartig gegeneinander abschotten und abgrenzen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen mit anderen überhaupt nicht mehr dialogfähig sind.
Haben Sie selbst schon so einen Shitstorm erlebt?
Oh ja, Shitstorms kenne ich inzwischen. Ich bin auch ruhiger geworden, muss ich sagen, weil bei einem, vor allen Dingen 2017, da hatte ich eine Bibelarbeit gehalten zum Thema Geburt, ging um Maria und Elisabeth in der Bibel und Kinder, die geboren werden, und habe dann mal das Wahlprogramm der AfD angeschaut, und in dem Wahlprogramm stand, es sollen ausschließlich Einheimische junge Familien unterstützt werden. Dann habe ich weitergeguckt, was sind Einheimische, und das sind für die AfD in Anführungsstrichen Bio-Deutsche, das heißt zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern. Und dann habe ich gesagt, zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern, da weiß man, woher der braune Wind weht. Das ist nämlich der kleine Aria-Paragraph damals gewesen. Und daraus hat Herr Meuthen auf seiner Homepage dann gemacht, Margot Käßmann sagt, wer zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern hat, ist ein Nazi. Und das können Sie sich vorstellen, das ging ab wie die Post. Das war massiv heftig, bis wir werden dich abstechen und halal mit deinen Freunden ausbluten lassen. Die Tagesschau hat dann sofort einen Faktencheck gemacht innerhalb von wenigen Stunden und hat die Fakten dargelegt. Aber gegen diesen Post von Herrn Meuthen war überhaupt nicht anzukommen.
Wie gehen Sie dann mit so etwas um?
Ich habe dann tatsächlich einen Anwalt konsultiert für Medienrecht, und der hat gesagt, man sollte das nicht so persönlich nehmen, sondern strafrechtlich. Und der hat dann alle Mails von mir bekommen. Und die, die er strafrechtlich relevant hielt, hat er der Staatsanwaltschaft zur Ermittlung übergeben. Und ich denke, das ist auch ein angemessener Umgang. Du musst das ein Stückchen von deiner Person wegschieben und dann sagen, das ist jetzt eine Frage des Juristischen. Und mein Eindruck ist, dass 2017 das noch nicht so ernst genommen wurde, aber es zunehmend ernst genommen wird, weil es einfach auch Bedrohungen sind.
Frau Käßmann, Sie sind 1958 geboren, da war der Zweite Weltkrieg schon 13 Jahre vorbei, die meisten Trümmer weggeräumt, das Elend nicht mehr so sichtbar. Aber eigentlich muss man ja sagen, 13 Jahre, das ist ja gar nicht viel, wenn man sich zum Beispiel vor Augen hält, dass die Wiedervereinigung jetzt schon 30 Jahre her ist. Und diese Spaltung in Ost und West, die ist ja immer irgendwie noch in den Köpfen da. Und irgendwie das gefühlsmäßig ist das auch immer noch präsent, dass da ein Unterschied ist. Also wenn man das mal so vergleicht, wie hat dann das Thema Krieg in Ihrer Familie überdauert und Sie damit vielleicht auch in Ihrer Haltung geprägt?
Die Kriegserfahrung meiner Eltern und Großeltern, die haben mich und meine Geschwister, Cousinen und Cousins alle geprägt, denke ich. Zum einen war da mein Vater, der Jahrgang 1920 war, also gerade 18 wurde, als der Zweite Weltkrieg begann, sofort eingezogen wurde und dann ja bis zu seinem 25. Lebensjahr im Grunde mit Gefangenschaft im Krieg war. Also mein Vater war absoluter Kriegsgegner. Meine Mutter hatte den Krieg in Berlin als junge Krankenschwester, Jahrgang 22, erlebt. Ist dann nach Rügen mit der Klinik evakuiert worden. Von Rügen dann versuchte sie nach Schweden zu kommen mit einem Schiff, kam dann nach Dänemark und war 2 Jahre in einem Internierungslager. Der ganze Rest ihrer Familie musste dann Hinterpommern 46, also sie hatten ein schweres Jahr, gerade da auch die Frauen 46 verlassen. Also die hatten alle ihre Heimat verloren. Mein Vater auch in Hagen, Westfalen alles, meine Mutter alles in Hinterpommern. Und Krieg war für uns in der Familie etwas, was um alles in der Welt vermieden werden muss. Also es gab nie irgendeine positive Notiz über Krieg, dass irgendwas schön war, sondern Krieg war der Horror. Das hatten meine Eltern jung erlebt und ich denke, das haben wir Kinder alle mitgenommen. Es gilt alles zu tun, Krieg zu vermeiden.
Also es wurde dann auch offen drüber gesprochen?
Ah ja, ich muss sagen, das waren auch keine Geheimnisse. Also auch was die Frauen erlebt hatten, auch an Vergewaltigung, muss ich sagen, das wurde bei uns nicht verheimlicht. Das war klar, aber ich erinnere mich eben 1968, da war ich 10, als die Sowjetarmee in Prag einmarschierte, dass da eine ganz große Angst war, weil Prag waren 400 Kilometer. Also das erschien meinen Eltern gar nicht so weit weg.
Und kam daher auch der Anstoß, später mal für Sie Theologie studieren zu wollen? Also dass Ihre Eltern auch eine gewisse Gläubigkeit irgendwie an den Tag gelegt haben?
Also Christentum oder Christsein gehörte für uns zum Alltag. Und ich hatte das Glück, dass es bei uns nie mit irgendeinem erhobenen Zeigefinger vermittelt wurde. Ich war wirklich richtig gerne in der Kirchengemeinde. Wir hatten tollen Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht. Wir hatten unseren Disco-Keller, wo wir Rolling Stones hören konnten. Also kirchliche Prägung war für mich positiv. Und dann hat den Ausschlag tatsächlich gegeben, ein Aufenthalt in den USA. Ich habe da durch Zufall, weil ich was ausgefüllt habe, als ich auf den Zug warten musste, so einen Antrag auf ein Stipendium in die USA unterschrieben und bin dann mit 16 für ein Jahr an so ein Internat gekommen, bei dem ich das erste Mal Rassismus erlebt habe. Deshalb habe ich angefangen, Martin Luther King zu lesen. Und als ich seine Predigten gelesen habe, habe ich gemerkt, also fromm sein und politisch sein, das ist echt was, was zusammengehört und eine Haltung bedeutet. Ich habe das erste Mal auch Jüdinnen und Juden getroffen, die mich nach dem Holocaust gefragt haben. Das hat mich verunsichert. Darüber hatte ich nicht nachgedacht, wirklich, mit 16.
Das heißt, Sie haben auch in Ihrer Familie da jetzt nicht drüber geredet, in dem Sinne?
Also es war in meiner Familie nicht wirklich reflektiert bis dahin. Ich denke, wir müssen uns klar machen, das erste Mal hat die Deutschen das wirklich bewegt mit dieser Fernsehinszenierung Holocaust. Weil es auf einmal ganz menschlich war. Es waren nicht die Millionen Toten, sondern Familien, Mütter, Kinder, Paare wie du und ich, die von den Nazis brutalst verfolgt und ermordet wurden. Meine Meinung ist, dass erst da diese Emotion derer, die sich als Deutsche verstanden haben und Juden als irgendwie Nicht-Deutsche, erst mal überhaupt lösen konnte. Es hat lange, lange gedauert. Also meine Mutter hat gesagt, ja, da ist jemand verschwunden. Dann habe ich sie konfrontiert. Ist doch klar, das waren Juden, die wurden abtransportiert. Dann gab es eine Abwehr. Was sollte ich denn tun? Ich denke, dieser Schmerz des eigenen Versagens, dass der Nationalsozialismus eine brutale Mordmaschinerie war, das hat doch bei denen, die selbst im Nationalsozialismus groß geworden sind, lange, lange, lange gedauert.
In diesem Jahr, in dem Sie in den USA waren, da ist ja Ihr Vater, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, gestorben. Da waren Sie 17 und Ihre Mutter stand dann mit den drei Mädels allein da. Ich kann mir vorstellen, auch wenn Sie jetzt schon etwas älter waren, also nicht mehr kleine Kinder in dem Sinne, das ist trotzdem keine leichte Zeit. Was haben Sie da von Ihrer Mutter mitbekommen, dass sie dann auch so durch ihr Leben und auch durch ihre Höhen und Tiefen getragen hat oder auch vielleicht nicht getragen hat?
Also meine Mutter war eine sehr selbstständige Frau. Wie gesagt, sie hatte als junge Frau ihrem Vater abgetrotzt, dass sie eine Ausbildung machen darf als Krankenschwester gegen, denke ich schon, den Willen der Mutter. Sie hat immer gesagt, eine Frau muss für sich selbst sorgen können. Und das hat sie auch. Sie hatte ihren Beruf. Sie war damals dann Gemeindeschwester. Sie hatte ja Einkommen. Ich denke, dass meine Mutter da für ihre Zeit sehr klar war. Und wir haben als Schwestern auch nochmal drüber gesprochen. Mein Vater hatte 1968 einen Herzinfarkt und konnte dann eben, musste die Tankstelle abgeben, hat dann da selbst nur noch mitgearbeitet. Und meine Mutter ist in den Beruf gegangen, zurück in ihren Krankenschwesternberuf. Ich denke, mein Vater hätte noch nicht mal gewagt, meiner Mutter die Berufstätigkeit zu untersagen. Das war bei uns schon sehr, sehr klar. Und diese Stärke hat sie uns mitgegeben. Und der Tod meines Vaters war sicher auch ein Schock, aber für sie auch. Keine Frage, dass sie sich selbst und ihre Töchter, ich noch in der Schule, die anderen beiden im Studium ernähren könnte.
Und sie hat ja wohl auch dann immer diesen Satz, der für sie auch prägend war, formuliert, ich schaffe das.
Ich denke, dass sie immer die Haltung vermittelt hat, ja, das mag eine Krise sein, aber Da kommst du schon durch. Also Krisen kann der Mensch bewältigen, hat auch meine Großmutter so erlebt. Also wir müssen uns vorstellen, meine Großmutter war Anfang 50. Sie sind nicht rechtzeitig weg aus Hinterpommern, weil mein Großvater meinte, die Sowjetarmee kommt vielleicht nach Ostpreußen, aber doch niemals bis Pommern. Dann wurde er verschleppt nach Sibirien, kam nie zurück und sie sitzt da mit einer Tochter und drei Kleinstkindern, das jüngste gerade 45 im März geboren, muss da ein Jahr aushalten, schlimmste Umstände und dann zu Fuß und mit Bahn abwechselnd nach Westdeutschland, weil sie wusste, da ist eine Schwester von ihr in einem Forsthaus. Also auch meine Großmutter hat dann beim Gulaschkochen geschmettert, wer nur den lieben Gott lässt walten oder du meine Seele singe. Also das waren schon starke Frauen, die wir als Vorbilder hatten.
Lauter starke Frauen, denn wenn ich so auf ihren Lebenslauf schaue, dann frage ich mich ehrlich gesagt auch immer, wie hat die Frau das alles so geschafft? Sie haben 1985 nach dem zweiten Staatsexamen ihre erste Pfarrstelle angetreten, dann ein Jahr später schon, dann kommen die Zwillinge auf die Welt. Aber sie machen einfach weiter, promovieren noch und dann gibt es noch einen Lehrauftrag, sie sind im Entwicklungsdienst engagiert, im Ökumenischen Rat der Kirchen, dann sind nochmal zwei Kinder gekommen, aber sie sind ununterbrochen eigentlich unterwegs. Landesbischöfin der Landeskirche Hannover, dann EKD-Ratsvorsitzende, was treibt sie an, Frau Käßmann, mussten sie sich auch selbst manchmal ein Stück weit beweisen, dass sie es schaffen?
Das denke ich nicht, dass ich mir das selbst beweisen muss, das ist vielleicht eher diese Freude auch dran, was zu gestalten. Also ich hatte immer Lust daran und wenn eine Chance sich eröffnet hat, habe ich sie gern wahrgenommen. Jetzt will ich auch sagen, mein Mann, wir waren ja 26 Jahre verheiratet, der war davon auch immer wirklich angetan und hat gesagt, finde ich super, wenn du Generalsekretärin des Kirchentages wirst. Also ich habe das ja auch nicht alleine gemacht. Am Anfang allerdings war es so, dass wir zu viele waren. Ich bin ja Babyboomer-Generation und als wir dann 1985 beide ordiniert wurden. Ich, wie gesagt, schwanger mit Zwillingen, hat die Landeskirche gesagt, es gibt nur eine Stelle für ein Ehepaar und wir finden doch, dass eine Frau mit drei kleinen Kindern dann lieber mal ein bisschen zurückstecken sollte. Also ich habe dann auch eine Zeit lang zurückgesteckt, muss ich sagen, aber es hat mich immer auch gereizt, mich weiter einzumischen. Ich kann es nicht anders sagen. Und ein väterlicher, würde man heute sagen, älterer Freund hat dann gesagt, wenn du jetzt nicht berufstätig sein kannst, dann nutz die Zeit und promovier. Habe ich mir erst nicht zugetraut, aber dann hat Konrad Reiser, der spätere Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, mich unter seine Fittiche genommen und ich habe dann tatsächlich es geschafft, mit einem sehr engen, disziplinierten Zeitkalender mit den drei kleinen Kindern zu promovieren. Also das war echt ein Kraftakt, das muss ich aber auch sagen.
Nun muss man allerdings auch dazu sagen, man kann wirklich nicht behaupten, dass das bei Ihnen immer nur bergauf ging. Es gibt so einen Satz von Ihnen, ich glaube, der hat sich vielen eingebrannt, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und mit diesem Satz haben sie sich über ihre eigenen Krisenzeiten immer hinweg geholfen. Das war die Krebserkrankung, obwohl sie wurden in dem Jahr 2006 auch zur Frau des Jahres gewählt. Dann aber ein Jahr später haben viele Leute sie verdammt, weil sie es gewagt haben, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Und dann 2010 ihr Rücktritt als EKD-Ratsvorsitzende wegen der Alkoholfahrt. Also das sind drei sehr einschneidende Ereignisse. Wie bewerten Sie diese Erfahrungen im Rückblick?
Im Rückblick denke ich, dass solche Erfahrungen dich letzten Endes, sag ich mal, klüger machen im Leben oder dir das Leben tiefgründiger vorbeikommt. Heute denke ich manchmal, wie konnte ich eigentlich mit 25 Jahren als Pfarrerin eine Beerdigung abhalten mit so wenig Lebenserfahrung? Also ich erinnere mich, dass ich mit 27 mal ein kleines Mädchen, 5 Jahre alt, beerdigen musste oder ein Familienvater, der beim Autounfall ums Leben gekommen war. Da frage ich mich heute manchmal, wie habe ich damals überhaupt meinen können, dass ich andere trösten kann mit so wenig Lebenserfahrung. Ich denke, solche Lebenserfahrung macht das Leben kostbarer, wertvoller. Diese Krebserkrankung, ich hatte ja dann später nochmal ein zweites, ein Rezidiv, also die hat für viele Frauen, glaube ich, auch viel bedeutet, weil mir viele geschrieben haben, dass auch sie das erwischen, in Anführungsstrichen, kann und dass sie da durchgekommen sind, das hat mich ermutigt, selber durchzukommen. Ich habe das immer versucht, dann auch in Ermutigung für andere umzusetzen. Und ich habe mich auch manchmal geärgert, dass es dann hieß, sie hat sich scheiden lassen. Also es gilt das Zerrüttungsprinzip. Und mein Mann und ich haben uns dann wirklich bewusst beide entschieden zu sagen, es ist besser für uns alle, um im Leben auch wirklich glücklich zu bleiben und zufrieden zu bleiben, wenn wir uns trennen. Das war sicher kein leichter Schritt. Aber so einen Schritt zu gehen, ohne den anderen zu verdammen, ohne die Zeit im Nachhinein, die gemeinsame Zeit negativ darzustellen, ohne auch die Kinder zu belasten. Ich finde, das war auch wichtig. Das ist auch was, was ich anderen nur weiter sagen kann, weil ich das selbst erlebt habe.
Sind Sie jemand, der sagt, Krisen sind da, um bewältigt zu werden? Das macht mich nur stärker?
Es gibt kein Leben ohne Brüche, ohne Krisen. Davon bin ich überzeugt. Und letzten Endes geht es darum zu sagen, das ist eine Krise, ja. Das ist auch keine schöne Zeit, aber diese Krise wird eine sein, nach der es auch eine Zeit gibt. Das ist nicht das Ende, sondern das ist etwas, was du jetzt bewältigen musst. Und dann kannst du zusehen, dass das Leben anders wird, weitergeht. Das war für mich bei dem Rücktritt auch wichtig. Ich habe nicht gedacht, dass mein Leben jetzt völlig zerstört ist am Ende, weil ich einen Fehler gemacht habe, den ich niemand anderem in die Schuhe schieben kann. Das war meiner. Ganz allein hatte ich das zu verantworten. Aber mit dem Abgeben des Amtes war für mich auch nicht irgendwie da ein Abgrund. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, aber ich habe gedacht, dass es weitergeht. Irgendwie, da habe ich schon genug Gottvertrauen, Lebenserfahrung und liebe Menschen um mich.
Da hilft natürlich auch der Glaube. Ich glaube, bei vielen Menschen ist es ja auch so, dass sie sich so wahnsinnig mit dem identifizieren, was sie machen und dann irgendwie gar nicht mehr genau wissen, wer sie eigentlich sind und das dann auch nicht mehr trennen können.
Ja, ich gebe Ihnen da recht. Ich habe aber den Eindruck immer gehabt, dass es da tatsächlich auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass auch Frauen, die Ämter, Positionen einnehmen, immer daneben auch entweder ein familiäres, freundschaftliches, soziales Umfeld haben, was auch wichtig ist. Ich habe Männer erlebt, die mit dem Ruhestand beispielsweise, die ich in den Ruhestand verabschiedet habe, und dann hatte ich den Eindruck, innerhalb eines Jahres fallen die fast in sich zusammen, weil das Amt ihre ganze Lebensbedeutung ausgemacht hat oder der Beruf, den sie hatten. Und da kann ich nur sagen, es ist wichtig, sich das immer klar zu machen. Ich habe jetzt ein Amt, einen Beruf, das ist wichtig, aber das ist nicht das ganze Leben.
Was ich beobachten konnte, ist, dass Sie jetzt trotz Ihrer Aufs und Abs, dass Sie immer noch wahnsinnig beliebt sind bei den Menschen. Also Ihrer Popularität hat das ja eigentlich auch dieser Rücktritt gar keinen Abbruch getan. Ein Jahr später nur hat man Sie wieder gesehen auf dem Evangelischen Kirchentag in Dresden und die Leute, die hingen an Ihren Lippen. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, bei vielen Bibelarbeiten, etlichen auf Kirchen- und Katholikentagen, da mussten die immer bei Ihnen wegen Überfüllung geschlossen werden. Man feiert Sie ja auch als Bischöfin der Herzen und als Gesicht der Evangelischen Kirche, und von dem Publizisten und Verleger Jakob Augstein habe ich gelesen, dass er sie sogar als deutsche Päpstin bezeichnet hat. Margot Käßmann, also die Leitfigur, an der ich mich ausrichten kann, setzt sie das nicht wahnsinnig unter Druck?
Och, nein, das setzt mich eigentlich nicht unter Druck. Also von Jakob Augstein, das wusste ich jetzt noch gar nicht, aber Bischöfin der Herzen hat mich schon mal sehr angerührt, muss ich sagen, weil ich das sehr liebevoll fand und ich auch von vielen Menschen getragen wurde mit ihrer Sympathie, der gegenüber ja auch andere standen mit ihrer Verachtung. Das muss ich sagen. Es ist ja nicht so, dass alle mich sympathisch finden. Ich weiß auch, dass ich manche da echt ärgere durch meine bloße Existenz, denke ich. Aber ich hatte schon immer den Eindruck, dass da auch viel Zuneigung ist, die mich trägt und mit der ich dann auch wieder andere oder mich selbst mittragen kann. Für mich ist der Mensch schon ganz stark Beziehungswesen. Und ich weiß von mir selber, also ich lebe auch von den Beziehungen. Und wenn ich mich dann unheimlich anstrenge für eine Bibelarbeit beim Kirchentag und dann komme ich in so eine Halle und denke, oh, da sind ein paar tausend Menschen, hoffentlich war das gut genug und die freuen sich dann und singen und klatschen mit, dann nimmt mich das auch wieder mit und macht mir Lust, die nächste Bibelarbeit auszuarbeiten. Also das ist für mich, denke ich, schon so ein Kreislaufgeschehen.
Es wäre zwei Zeitgenossen mit der evangelischen Theologin Margot Käßmann. Frau Käßmann, im Patmos Verlag, da ist jetzt ganz frisch ein Band erschienen mit dem Titel Wir sind die Veränderung, 20 Porträts starker Frauen, angefangen von Hildegard von Bingen über Coco Chanel bis Joan Baez. Sie haben die Einführung zu diesem Band geschrieben und davon, dass die in diesem Buch aufgeführten Frauen Erste waren. Frauen, also die Vorbilder waren, die nicht nur die gläsernen Decken gesprengt haben, sondern auch gegen Betonwände angegangen sind. Und im Grunde kann man aber sagen, Sie sind im Prinzip auch eine dieser ersten Frauen. Sie waren ja die erste Frau als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Was haben Sie denn für die Frauen in Ihrer Kirche bewegen können? Oder was hätten Sie vielleicht noch gern bewegt?
Zum einen gehöre ich dankbarerweise der Generation an, für die auf einmal alle diese Stellen auch offen standen in der evangelischen Kirche. Also als ich angefangen habe, oder sagen wir so, als ich geboren wurde, 1958, da wurde gerade erst die erste Frau ordiniert, rechtens den Männern gleichgestellt, außer dass bei Eheschließung die Ordinationsrechte zurückzugeben waren. Das änderte sich erst ungefähr zu der Zeit, als ich Abitur gemacht habe. Also ich bin da wirklich in eine Situation gekommen, zeitlich, historisch gesehen, in der ich überhaupt all diese Chancen hatte. Als ich dann Bischöfin war, war mir das sehr bewusst, dass ich auch zuständig bin, natürlich für die anderen Frauen was zu tun. Ich nehme jetzt mal die Frage bei Personalentscheidungen. Dann hieß es manchmal, da können wir Frau Pastorin Müller gar nicht fragen. Sie hat zwei kleine Kinder, das geht eh nicht. Dann habe ich gesagt, also vielleicht fragen wir sie und Frau Müller kann das selber entscheiden. Die Frage auch von gleichgeschlechtlich liebenden Pfarrerinnen und Pfarrern, das war damals noch ausgeschlossen, dass sie überhaupt ins Amt kommen. Heute haben wir ein sehr bekanntes Pfarrerinnen-Ehepaar, die einen YouTube-Kanal ziemlich erfolgreich betreibt. Also Frauen auch zu sehen, nicht nur als die, die zu dienen haben in der Kirche. Mir hat das hier eine Schwester aus dem Friederikenstift mal gesagt. Für die Diakonissen galt ja auch, mein Ruhm ist, dass ich dienen darf. Also diese Bilder, denke ich, in den Köpfen zu verändern, das war wichtig. Und die Diakonissen hatten zum Teil keine Rente, haben sehr ärmlich gelebt im Alter, haben ihr ganzes Leben geopfert. Und auch diese Frauen sichtbar zu machen, sie erkennbar zu machen mit dem, was sie für die Kirche geleistet haben, das war mir immer wichtig.
Und was würden Sie sagen, wie gleichberechtigt sind die Frauen in der evangelischen Kirche heute?
Ich denke, dass die Frauen in der evangelischen Kirche im Prinzip gleichberechtigt sind inzwischen in Deutschland, wollen wir auch mal sagen. Nicht alle lutherischen Kirchen der Welt ordinieren Frauen. Es ist aber immer noch so, dass die leitenden Ämter in Ausnahmefällen in der Hand von Frauen sind. Ich sage jetzt mal auch nicht nur die ordinierten Ämter, die Finanzaufsicht über Kirchen, das ist immer noch eine Ausnahme, die Bauaufsicht, also alle diese wirklich relevanten Themen sind oft in Männerhand. Und es gibt eben doch noch sehr stark auch diese Bilder, also die Pfarrfamilie, er ist der Pfarrer, sie ist die Pfarrfrau und sorgt im Hintergrund dafür, dass der Kirchenchor probt und beim Gemeindenachmittag der Kaffee ausgestenkt wird. Da sitzen schon noch feste, tiefe Bilder. Aber ich habe den Eindruck, die jungen Kolleginnen, die rütteln ganz kräftig dran. Allerdings das Verhältnis Familie, Beruf, das ist auch in unserer Kirche wie in der Gesamtgesellschaft immer noch doch eine ganz große Belastung.
Nun wählt ja im Herbst auch die evangelische Kirche in Deutschland einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende. Also denn der amtierende EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom will nicht verlängern, will nicht mehr kandidieren. Wie gut oder wie schlecht sind die Aussichten, dass wir wieder eine Frau an der Spitze der EKD erleben werden?
Ich denke, die Aussichten sind gut. Es gibt gute Frauen in leitenden Positionen in der evangelischen Kirche in Deutschland. Und meine Erfahrung war ja auch bei meiner Wahl 2009, dass da auch ein Wille der Synode ist, dieses Zeichen zu setzen. Auch wenn klar ist, dass das ökumenisch mit Blick auf die römisch-katholische und die orthodoxe Kirche nicht so gerne gesehen wird. Aber meine Erfahrung mit der Synode der EKD ist, dass sie dieses Zeichen, dieses Symbol auch einer Frau an der Spitze wirklich sich wünscht. Und ich denke, es gibt eine gute Auswahl an Frauen, die für das Amt geeignet sind.
Sind da auch jüngere Bischöfinnen dabei? Also gibt es auch eine neue Generation von Frauen, die vielleicht auch mit ganz anderen Anliegen und Themen als Sie, als Margot Käßmann, unterwegs sind?
Ich denke, dass die Frauen, die jetzt zur Verfügung stehen für das Amt der Ratsvorsitzenden, sind alle jünger als ich und sind noch selbstverständlicher sicher aufgewachsen in dieser Klarheit. Ein Pfarramt kann von einer Frau oder einem Mann ausgefüllt werden. Das ist nicht mehr das Thema, sondern die Frage ist, eignet sich diese Person für diese Gemeinde? Ich denke, die sind da noch selbstverständlicher in ihrem Zugang, weil sie die Auseinandersetzungen, die meine Generation noch erlebt hat, gar nicht mehr kennen.
Wenn ich nochmal auf diesen Frauensammelband zurückkommen darf, wir sind die Veränderung, 20 Porträts starker Frauen. Da schreiben Sie auch, Sie sind ja 1999 Bischöfin geworden und da sagen Sie, Zitat, mir war nicht klar, welche Ausnahme ich darstellte, noch dazu als Mutter von vier Töchtern. Heute kann man sagen, gibt es vielleicht inzwischen mehr Karrierefrauen, auch mehr alleinerziehende Karrierefrauen. Das sind dann oft die viel in den Medien sichtbaren Frauen und Erfolgsgeschichten. Aber wenn wir es jetzt mal gesamtgesellschaftlich sehen, wie weit sind wir tatsächlich in Sachen Gleichberechtigung gekommen?
Gesamtgesellschaftlich muss ich sagen, liegt da doch noch vieles im Argen. Ich will jetzt noch nicht mal den Gender Pay Gap nennen, da sind wir jetzt, glaube ich, bei 19%, sondern die Alltagssituation von Frauen. Armut ist besonders ausgeprägt bei alleinerziehenden Müttern. Viele, viele Väter zahlen nicht den regulären Unterhalt, zahlen gar keinen Unterhalt. Die Frage, wie soll ich berufstätig sein mit 3 kleinen Kindern? Eins wird krank, das andere ist nicht versorgt, gerade in der Corona-Zeit. Also die ganze Versorgung der Kinder liegt doch sehr, sehr stark weiterhin im ganz großen Ausmaß bei den Frauen. Und das hat sich nicht geändert. Ich weiß, die jungen Väter sind engagiert, das ist alles ganz wunderbar. Aber wenn es am Ende darum geht, wer bleibt zu Hause? Mich hat neulich ein junger Mann gefragt, was kann ich denn tun, um mehr beizutragen? Habe ich gesagt, dann bleib du doch mal ein Jahr zu Hause und mach diese Erfahrung. Ein Jahr Kleinkinder versorgen, ohne dafür ein Entgelt zu bekommen. Also diese Belastung liegt bei den Frauen und gerade weil alleinerziehende Mutter oft mit der Berufstätigkeit große Schwierigkeiten haben. Wir auch wissen, viele junge Mütter eben in Teilzeit sind, bleibt auch die Altersarmut weiblich und das bleibt ein Problem.
Das sind Baustellen und ich habe noch einen anderen Eindruck. Es brodelt so unter der Oberfläche. Sexismus ist ein doch weit verbreiteteres Phänomen, als ich das mal so angenommen hatte. Also in vielen gesellschaftlichen Bereichen im Internet sind Angriffe auf Frauen besonders heftig und hässlich. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, den Eindruck teile ich. Pornografie ist weit verbreitet. Ich vergesse immer die Zahlen, aber wie viele Menschen sich täglich Pornografisches anschauen. Dadurch ist für viele auch die Sexualität gestört, weil sie irgendwelche merkwürdigen Bilder im Kopf haben. Nehmen wir das Thema Prostitution in Deutschland, ja auch ein großes Tabuthema. Was bedeutet das eigentlich, diese ganze Industrie in Anführungsstrichen? Mit Frauenhandel wird mehr Geld verdient als mit Drogenhandel weltweit. Also diese Themen ignorieren wir zum großen Teil, aber sie erzeugen ja Bilder, auch in den jungen Männern. Wer bin ich als junger Mann mit meiner Sexualität gegenüber einer jungen Frau? Welche Bedeutung hat eine junge Frau? Wie dürr muss ich eigentlich sein, um als Frau anerkannt zu sein? Diese ganze Frage bei den jungen Mädchen, die steht doch auch im Raum.
Die andere Sache, die man auch noch eben wahrnehmen kann, ist so diese MeToo-Debatte. Man hat das erlebt, wie das in den USA aufgebrochen hat und hat sich so ein bisschen verwundert die Augen gerieben. Und so langsam merken wir, das ist natürlich auch ein Thema in Deutschland. Wir merken das im Kulturbereich, auch jetzt bei einigen Zeitungen war es das Thema, in den Medien auch. Offensichtlich stehen wir dann noch ganz am Anfang.
Die MeToo-Debatte finde ich richtig gut, weil sie etwas löst, was ständig unter so einer Glocke blieb. Darüber wurde nicht gesprochen, über diese kleinen spitzen Anmerkungen. Wie kurz ist Ihr Rock denn heute? Ja, oder wissen Sie nicht, dass es BHs gibt auf dieser Welt? Oder solche blöden, suffisanten Anmerkungen, die im Raum waren, die Frauen dann auch irgendwann ignoriert haben, weil sie gesagt haben, ach, damit befasse ich mich gar nicht mehr. Es ist gut, dass das öffentlich wird. Ich möchte nicht, dass wir in eine Gesellschaft kommen, wo Männer und Frauen sich nicht mehr unbefangen begegnen können. Das muss ich auch sagen. Da kann ruhig das, was zwischen Männern und Frauen manchmal an Spannung da ist, im positiven Sinne existieren. Aber Frauen müssen sagen dürfen, stopp, das ist eine Grenze und das empfinde ich als Belästigung, das empfinde ich als unterirdisch. Und ich möchte nicht, dass sie in dieser Sprache mit mir kommunizieren, auch wenn sie mein Chef sind.
Gewaltfreiheit ist ein Menschenrecht, sollte man meinen. Der türkische Präsident Erdogan scheint da vielleicht anderer Meinung zu sein, da er sich aktuell von der Istanbuler Konvention verabschiedet hat, ein Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Frau Gießmann, als Sie das gehört haben, wie haben Sie auf diese Nachricht reagiert?
Das schockiert mich. Und ich finde, wir müssen auch alles tun, um den Frauen in der Türkei da jetzt den Rücken zu stärken. Auch in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet. Wir sollen jetzt nicht nur so tun, als ob das in anderen Ländern allein so sei. Ich finde dramatisch, wie gerade in, sag ich mal, diktatorischen, ich sage jetzt nicht konservativen, in diktatorischen Zusammenhängen die Rechte der Frauen immer wieder zurückgedrängt werden, wie immer wieder versucht wird, die Frau in dieses Bild, Heimchen am Herd, dem Manne zu dienen. Wir sehen ja auch, wie empört die Frauen in Polen reagieren, ja, auf das neue Abtreibungsrecht, wo wieder Männer meinen, der Frau befehlen zu können, ein Kind bekommen zu müssen, selbst wenn es durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Da muss ich nur sagen, diese Männer haben keinen Schimmer, was eine Schwangerschaft überhaupt bedeutet und was es in der Schwangerschaft für eine Frau bedeutet, was sich verändert und auch was es für das werdende Kind bedeutet. Mich macht das zornig. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ich war, bevor dieser ganze Lockdown kam, 2019 in Indien. Ich habe gesehen, wie Frauen da in der Textilindustrie wirklich wie Sklavinnen gehalten werden. Das ist unwürdig. Und dass wir das einfach so weiterhin hinnehmen, kann nicht sein. Also ich erwarte da einen Aufschrei der Frauen.
Es gibt so viele, finde ich, Schieflagen. Also, und wenn ich dann jetzt so diesen Austritt der Türkei aus der Konvention mir anschaue, dann ist das natürlich auch eine gefährliche Botschaft. In England haben wir gerade erlebt, das ganze Land ist aufgewühlt, als eine Marketingleiterin im Süden Londons ermordet wurde. Und auch da stellt man fest, dass Gewalt gegen Frauen offensichtlich auch ein Alltagsproblem ist und jetzt auf einmal heiß diskutiert wird. Wir erleben, dass die Konferenz der UN-Frauenrechtskommission in New York tagt und festhält, die Krise, die Corona-Krise habe das Gesicht einer Frau und es müsse ein Notfallplan her, um Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen. Das finde ich sehr irritierend. Also wenn in Krisenzeiten auf einmal alle Errungenschaften der letzten Jahrzehnte außer Kraft gesetzt und zurückgedrängt werden, was sagt das dann eigentlich überhaupt über die Qualität von Frauen, von Menschenrechten aus?
Nun, ich denke, dass Krisen an die Oberfläche spülen, was Realität ist. Und vielleicht haben wir uns da auch einer Illusion hingegeben, dass viele meiner Generation gedacht haben, jetzt sind wir doch wirklich sehr, sehr weit gekommen in der Frauenfrage. Ich weiß auch, dass es eine Zeit gab, in der meine Töchter dann die Augen verdreht haben, wenn ich irgendwas von Frauenrechten oder Feminismus gesagt habe, weil der Eindruck da war, das hat sich doch inzwischen alles geregelt. Das ist doch kein Problem mehr. Ich denke, die Corona-Krise, aber auch, ich meine, das Handeln von jemandem wie Herrn Erdogan zeigt, die Frauenfrage ist noch lange nicht zu den Akten zu stellen, sondern wirkliche Gleichheit in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit ist noch lange nicht in Sicht. Wobei Gleichheit nicht heißt Gleichmacherei. Das ist ja immer die Frage, sind dann alle gleich? Nein, ich finde Diversität auch von Männern und Frauen bereichernd und kreativ. Aber Gewalt gegen Frauen muss gebannt werden. Und da ist auch die Frage, wie erziehen wir junge Männer? Welche Bilder vermitteln die Medien? Und zwar jetzt nicht nur ARD und ZDF, sondern die Medien insgesamt. Auch die Medien im Internet, die finde ich schon, also ich gucke mir keine pornografischen Sachen an, aber wenn ich lese, was überhaupt gezeigt wird, dann ist das erschreckend. Und die Frage ist, warum gehen wir als Gesellschaft dagegen nicht an, gegen die Bilder? Du kannst dir eine Frau kaufen, wenn du es willst, für ein paar Euro.
Das ist auch eine sehr komplexe Aufgabe, aber man will ja jetzt auch nicht so traurig in dieses Osterfest gehen, Frau Käßmann. Wo würden Sie sagen, müssten wir unbedingt ansetzen, damit wir mit neuem Schwung jetzt auf die nächsten Monate gucken können, die ja doch noch einige Herausforderungen für uns bereithält?
Es wird anders werden. Wir werden mit mehr Impfungen und mehr Tests ein anderes Leben wieder haben. Und dann wünsche ich mir, dass wir auch sagen, das ist meine Liste, wofür ich dankbar sein werde. Dass wir endlich diese Taufe feiern können. Dass ich mich im Café mit einer Freundin verabreden kann. Dass wir auf der Wiese mit 5 Familien Fußball spielen können. Also, dass wir mal eine Liste dessen, wofür ich in meinem Land dankbar sein kann, in meinem Leben dankbar sein kann, machen und diese Liste vielleicht dann abhaken und sagen, jetzt habe ich schon 7 von 10 erreicht und jetzt freue ich mich dran und hör mal auf, schlechte Laune zu haben und zu meckern. Kein Mensch hat sich diese Krise ausgesucht, niemand von uns wollte das, aber Ostern ist ja auch ein Fest der Auferstehung, neues Leben, Hoffnung. Das war auch nicht sofort am ersten Ostersonntag so. Da war ja eher Beunruhigung, Angst, wie wird es sein? Und erst Pfingsten explodiert dann diese Geistkraft, sagen wir jetzt mal. Und die Menschen haben auf einmal wieder eine Energie fürs Leben. Ich schlage mal vor, Ostern Liste machen. Wofür werde ich dankbar sein, wenn ich das erste Mal wieder darf? Und worauf werde ich achtsamer sein? Und bitte Ostern auch so ein Lächeln. Wir werden da durchkommen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Frau Käßmann, ein frohes, friedliches Osterfest und ja, noch alles Gute auch für die nächsten Monate.
Danke und allen Hörerinnen und Hörern auch gesegnete Ostern.